Wie vielen Menschen hat dieses Lied schon Trost und Mut gegeben? Und es ist genauso wie bei unserem Mann, der im Mittelpunkt unserer Predigt heute steht, bei Josef, der einen völlig scheußlichen Weg geführt wird, nicht vom Schicksal, sondern von Gott geführt wird, hinunter in die Tiefe. Wir lesen aus 1. Mose 39. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, das heißt eigentlich Oberster der Scharfrichter, der Schlächter. Es war gleichzeitig Schlachthöfe, also Tierschlachtung und Menschenschlachtung übertragen, oberste Gerichtsbarkeit und Fleischversorgung auf dem Markt, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und als sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde, Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Feld. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach: Lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nichts, nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam, und sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach: So hat ein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren, und er lag allda im Gefängnis. Es war ein Wunder, dass dieser Oberste der Schlächter ihn nicht abgeschlachtet hat. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch Josef geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Herr, zeige uns das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Amen. In Kriminalromanen gibt es eine Spannung, die gerne eingebaut wird, dass diese Gangster eine große Geldbeute rauben und dann mit den Geldsäcken abhauen Und dann, wenn sie endlich irgendwo im finsteren Versteck im Wald sind und die Geldsäcke öffnen, dann, oh Schreck, ist lauter Papier drin. Das gibt Ärger. Es geht uns manchmal im Leben so, wenn wir dem großen Glück nachjagen. Wir alle haben ein Bild davon, wie eigentlich das Glück unseres Lebens aussehen müsste. Und dann rennt man ihm nach und dann reißt man den Sack auf und dann ist man enttäuscht, weil das nicht herauskommt, was man eigentlich erwartet hat. Ich versuche mir ja immer bei der Vorbereitung einer Predigt, mich in sie hineinzudenken. Und ich habe mir auch so Gedanken gemacht und dachte, stimmt sicher, wenn man so sagen kann von uns allen heute Morgen, wir haben gar keine großen Ansprüche mehr. Das, was wir einmal hatten als große Erwartung, als großer Glückstraum, das hat sich so nicht erfüllt. Und jetzt sind wir sehr anspruchslos geworden. Wir haben nur noch kleine Wünsche und kleine Bitten, die uns erfüllt werden mögen. Aber das große Glück, das überlassen wir noch den Jungen, die noch mehr Ideen haben und noch mehr Spannkraft fürs Leben. Zu viel ist zerbrochen. Aber Sie werden dieses Wort vom Glück immer wieder in der Bibel finden. Jesus hat es in der Bergpredigt gleich am Anfang mehrfach gebraucht. In seinen Seligpreisungen. Glücklich ist der. Dann nennt er es, wer glücklich wird. Das muss in unserem Leben geschehen. Nein, Sie dürfen sich nicht damit abfinden, dass es so ist, wie Sie es eben empfinden. Sie müssen Glück haben, volles, erfülltes Glück. Aber nun möchte ich denen, die das letzte Mal nicht dabei waren, das einfach zur Wiederholung noch einmal sagen von unserer ersten Predigt. Wir haben herausgefunden, dass der Mensch so konstruiert ist in seiner Schöpfungsanlage, dass er sein Glück nur finden kann in einer ganz persönlichen und vertrauten Beziehung zum lebendigen Gott. Sie können einen Menschen füllen mit allen Gütern dieser Welt, wie Sie eine Kiste füllen mit allen Gaben. Das macht ihn nicht satt und das macht ihn nicht glücklich. Der Mensch kommt letztlich nur zur Erfüllung und zum Glück in einer persönlichen Vertrauensbeziehung zum lebendigen Gott. Ich meine, dass das jeder Ungläubige schon entdeckt, dass da was drin ist, dass das richtig ist. Schauen Sie mal ein verliebtes Paar an, wie die sich anstrahlen. Wenn Sie die fragen, ob sie Geld haben, sagen sie, ist doch mir egal. Und wenn Sie fragen, ob die eine Wohnung haben, sagen, nein, aber es bekümmert uns doch nicht. Wir haben alles. Warum, was habt ihr denn? Sie haben in der persönlichen Beziehung ihre Erfüllung gefunden. Und wissen wir, dass diese menschliche Liebe auch ihre Enttäuschungen bringen kann. Es gibt keinen Menschen, der in der irdischen Liebe die ganze Erfüllung für sein Leben findet. Der Mensch ist zu einer ganz wunderbaren Partnerschaft angelegt. Zu einem viel größeren Bund und der liegt in dieser vertrauten Glaubensverbindung mit dem lebendigen Gott und darüber möchte ich heute reden. Darin liegt das ganze Glück des Lebens. Die Bibel ist wunderbar, wenn sie uns das nun entfaltet, dann zeigt sie uns das nicht an irgendwelchen großen Gestalten, die im Leben viel hatten, sondern an einem ganz armen, zu kurz gekommenen, an einem, dem sie übel mitspielten, an Josef. Wie man hier des Lebens ganzes Glück in Gott allein findet. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich beobachte das zuerst in der Erniedrigung. Das erlebt man erst in der Erniedrigung, dieses Glück, das man in Gott hat. Josef war eine Zeit lang in seinem Leben auch sehr stolz gewesen. Er war das Muttersöhnchen seiner Eltern und wurde aus dem Geschwisterkreis herausgezogen und ganz einseitig hervorgehoben. Das ist schlimm, wenn Eltern Lieblingskinder haben. Aber eines Tages ist das auch im Leben des Josef zerbrochen. Da haben sie ihn in den Brunnen geworfen und haben ihm die Kleider vom Leib gerissen und haben ihn wie ein Sklave verkauft. Und was seitdem geschah, das liegt für uns ja im Dunkeln. Die Bibel geht drüber hinweg, wie er von diesen ismaelitischen Sklavenhändlern hinuntergeführt wird nach Ägypten, wo sie ihn überhaupt nachts hingelegt haben, gefesselt, wie über einem wunderbaren Leben plötzlich diese große Not anbricht. Man hat hier einen Menschen, der doch eine Persönlichkeit war, degradiert, entwürdigt, zu einem Nichts gemacht. Weniger als ein Stück Vieh. Und erst in dieser Tiefe wird es deutlich, wie das Glück allein in Gott liegt. Wir können uns in solch eine Situation nicht hineindenken. Vielleicht ahnen das die jetzt unter uns, die vielleicht aus einer Arbeitsstelle hinausgeflogen sind, nur weil man dort rationalisiert hat und man sie eben nicht mehr brauchen konnte. Die sagen, ich bin ja nichts mehr wert gewesen. Dann ahnen sie ein Stück weit von dem, was Josef damals bewegt hat, für den niemand mehr etwas herlegen wollte. Wir können das ganz klar sagen, dass auch Potiphar nicht arg viel bezahlt hat. Es wird nichts erzählt, dass man diesen Sklaven noch hätte als Hauslehrer benutzen können oder dass er sonst über Begabungen verfügt hätte. Das war einfach eine Arbeitskraft für den Hausbetrieb, ein Hirtenjunge, der dort oben aus Palästina herkam. Und die Ägypter redeten voll Verachtung von den Hebräern. So wird Josef verkauft, das ist sein Lebensschicksal. Und da hat in dieser letzten Verlassenheit Josef etwas, was viele Menschen unserer Welt eben nicht mehr haben und was viele Entrechtete nicht mehr haben. Der Herr war mit ihm und der Herr ließ es ihm gelingen. Steht kein Wort da, dass Josef sein Heil versucht hat, indem er nun auf Opposition geht gegen dieses System, das Menschen so knebelt. Es hätte ja sowieso keinen Wert gehabt. Es wird ganz anders da, dass dieses geringe und kleine Leben dieses Josef erfüllt war, wie von einem ganz hellen Schein. Ich bin so froh, dass ich das heute Ihnen einmal predigen darf, dass es eine Wirkung Gottes gibt, bis in die äußeren Dinge unseres Lebens hinein. Josef war schön von Gestalt, und was er tat, das ließ der Herr ihm gelingen. Da konnten die anderen daneben hinstehen, die freie Bürger waren, es verblasste vor ihnen. Die Bibelkenner erinnern sich, dass sie so etwas Ähnliches schon einmal gelesen haben von dem Daniel, der auch aus dem Kriegsgefangenenlager herausgeholt wurde. Das Glück des Lebens liegt doch darin, dass ich den lebendigen Gott hinter meinem Leben habe und er mich so ausstattet, mich so brauchen kann. Da lebt ein Mensch an einem verlassenen Platz dieser Welt, wie der letzte Dreck. Und Gott hat ihn nicht verlassen. Und auf einmal wird dieses Leben, das in der Stille gelebt wird, ein Leben, das ausstrahlt. Und eines Tages sagt sogar der Chef des Josef, du, ich sehe, dass bei dir der Herr, der lebendige Gott wirkt. Das sagt ein Heide, der eines Tages sogar von dem, was hier geschieht, beeindruckt wird. Es schlingt sich über diesem Leben Josefs eine ganze Kette von Segen und die anderen haben mit daran teil. Wenn wir das jetzt heute Morgen begreifen könnten, dass in der Erniedrigung unseres Lebens noch gar nichts Schlimmes passiert ist. Wenn uns einer stößt oder tritt oder uns beleidigt oder schändet, das ist doch alles noch gar nicht schlimm. Schlimm wird es erst, wenn wir meinen, wir müssten für unsere Ehre kämpfen. Wenn ich den lebendigen Gott hinter mir habe und er mich hält, mich stützt, für mich eintritt, dann werden selbst Heiden in meiner Umgebung eines Tages aufschauen und sagen, was ist bloß mit dem los? Man wird unentbehrlich für andere. Der Potiphar übergibt in die Hand Josefs all seine Versorgungen, seines Hauses. Er gibt ihm alles in die Hand, er darf alles hier tun auf dem Felde, alles, was er hatte. Und der Segen Gottes geht von Josef weiter auf dieses Haus. Das hat ja Jesus gemeint, dass wir Segensträger in der Welt sind, dass wir hineingestellt sind wie Salz in der Welt. Es geht alles auf die eine Frage zu, ob ich jetzt in dieser Verbindung mit ihm stehe. Das haben wir am letzten Sonntag deutlich gehört, dass der Mensch nur auf Gott hingeschaffen ist und als Bild Gottes geschaffen ist. Aber hier nun gleich die Probe aufs Exempel einmal an einem ganz dunklen Schicksal durchprobiert, wie das in Wirklichkeit aussieht. Und dann sieht man, dass das Gott auf eine uns beschämende Weise erfüllt. möchte Sie heute Morgen bitten, dass Sie dafür sorgen, dass Sie ungehindert im Segen Gottes stehen. Solange wir mit Gott im Unfrieden leben, solange wir ihm ungehorsam sind, kann der Segen Gottes nicht fließen. Er wird blockiert, unsere Kinder können nicht daran teilhaben, unsere Freunde haben nichts davon. Wir müssen zuerst ungehindert den Segen Gottes durch unser Leben durchfließen lassen können. Und das Zweite, was dann noch dazugehört, dass er dieser Segen Gottes in alle Bereiche hineinmünden kann. Dass ich die Berufsarbeit in seinem Namen tue, meine Freizeitgestaltung, meine Gespräche, meine Hobbys in seinem Namen. Und hier darf ich den Segen Gottes spüren, leibhaftig. Und es wird hier anschaulich erzählt, wie alles überfließt von diesem großen Schenken Gottes. Wir haben hier manchmal von der Kanzel gepredigt, wie selbstverständlich für einen Christen die Verfolgung ist im Namen Jesu und um des Namens Jesu willen, dass er geschmäht wird. Und jetzt haben wir heute so ein Wort. Aber wir wollen wissen, es gibt Zeiten, wo uns Gott tatsächlich unverdiente Zuneigung von Menschen schenkt. Er lenkt die Herzen der Menschen. Und auch das steht da, dass sogar die anderen Menschen ihm freundlich gesinnt waren. Genau das Gleiche, was wir bei Jesus lesen. Er nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen. Gott hat das gerne, dass wir nicht nur die Verpönten und die Verlachten sind, sondern dass wir auch über lange Zeit unseres Lebens hinweg in dieser Welt unverdiente Liebe und Freundlichkeit bekommen. Und diese Liebe, die uns da von Menschen trifft, die gehört eigentlich gar nicht uns, sondern es ist eine Liebe, die wir bekommen, weil Menschen den Segen Gottes über uns erfahren. Wir sollten auch all die menschliche Zuneigung wieder dort zuordnen können, wo sie hingehört, nämlich zu Gott hin, der uns diesen Segen gegeben hat. Das Zweite, wo ich das entfalten will, das ist in der Versuchung. Das Erste war in der Erniedrigung. Wir sehen jetzt den Josef in einer zweiten Situation in der Versuchung. Man versteht manches viel besser aus dieser Geschichte, wenn man den hebräischen Text kennt. Und dort steht, dass dieser Potiphar ein Eunuch war, ein Entmannter. Weil er damals lebte am ägyptischen Hof, gab es diese schrecklichen Bräuche. Und wir verstehen etwas von dieser Frau, die eine Scheinehe führt und der etwas von einem Lebensrecht nicht gegeben werden kann. Und wir verstehen auch diese Versuchungssituation viel besser, wenn wir das alles vor Augen haben, dass diese Frau Potiphar sagt, darf ich denn nicht diesen Menschen auch nehmen? Mir ist doch im Leben so viel versagt. Und sind wir nicht von Gott einfach zusammengeführt, dann ergibt sich das doch gleichsam so. Sie begehrt ja den Josef nicht einfach so als hebräischen Hirtenjungen, sondern sie begehrt ihn ja als Segensträger. Er ist ihr so lieblich geworden, weil in seiner Hand alles gelang. Wir tragen als Christen ganz besonders an einer schweren Versuchung, die weit über das Geschlechtliche hinausgeht. Dass die Welt um uns her eines Tages auch nach uns greift und sagt, komm doch, wir zwei verbinden uns. Wir könnten jetzt die ganze Kirchengeschichte einmal durchgehen und dann würden wir diese Geschichte von der Versuchung Josefs durch die Frau Potiphar, würden wir ganz neu sehen. Wie die ganze Zeit der letzten 2000 Jahre eigentlich eine Zeit war, wo entweder die Welt die Christen in den Arm nahm und sagt, wir zwei zusammen, komm, wir vermählen uns. Oder dort, wo diese Christen dann gesagt haben, nein, wir können das nicht verwischen, was uns trennt, Christengemeinde und Bürgergemeinde. Auftrag Jesu und Weltauftrag. Und dann haben sie sich getrennt und was kam dann? Dann kam es zu dieser furchtbaren Feindschaft. Ich bin überzeugt, dass alle Ideologien heute den Arm um uns legen würden und sagen, komm doch, wir können euch alle brauchen, ihr Christen. Ich möchte es aber noch viel mehr jetzt auf unser persönliches Leben deuten und möchte sagen, es ist ja eine Versuchungssituation, in die hier Josef hineingerät und die sehr überzeugend ist. Er könnte von seinem Kopf her sagen, warum eigentlich nicht? ich nehme doch niemand was weg. Und das ist ja sowieso keine richtige Ehe, die mein Schiff da führt. Und einmal ist kein Mal und warum schließe nicht? Und was weiß ich, und jeder Mensch ist auf Lust gebaut und ich habe mein Recht dafür. Und dann kommt jener verhängnisvolle Tag. Nicht nur, dass sie ihn lang bedrängt. Josef war nicht das Bild an Keuschheit, das sie in ihrem Kopf haben. Das steht nicht in der Bibel drin. Hier steht drin, nicht, er machte ihm nichts aus, sondern das heißt, er weigerte sich. Da spielt sich ein Kampf in ihm ab. Er kann das kaum mehr hören, weil ihm das so eingeht. Er muss mit sich ringen, dass er dieser Stimme überhaupt sich entziehen kann. Und dann kommt jener verhängnisvolle Tag. Ausgerechnet an diesem Tag war niemand im Haus, der letzte Sklave war weg. Ausgerechnet da funktioniert ja alles, da klappt ja alles. Und dann kommt sie so geschickt und dann könnte eigentlich alles ablaufen. Sagen Sie, warum hat eigentlich Josef nicht eingewilligt? Was war denn sein Grund? Man hat oft als Grund noch angegeben, dass Josef seinen Chef nicht so brüskieren kann. In der Tat ist das eine gemeine Sache. Manche sagen ja heute auch, ich darf ja in diese Ehe einbrechen. Das ist ja schon lang keine Ehe mehr. Da würde dieses Argument doch noch stehen, was Josef hier nennt. Ich kann mich nicht an meinem Herrn versündigen. Es ist eine Schufterei, den auszustechen, bloß weil er schwächer ist. Und je schwächer eine Ehe ist, umso gemeiner ist es, dahin hineinzubrechen. Aber das war das letzte Argument des Josef noch nicht. Er hat nur noch ein Argument. Nicht seine Keuschheit, nicht sagen, du kannst machen, was du willst, Frau Potiphar, mich kriegst du nicht rum. Nein, nein, so steht Josef gar nicht da. Sondern als der Angefochtene, er sagt nur, ich kann nicht gegen Gott sündigen. Das heißt doch, ich kann doch mein Verhältnis zu Gott nicht kaputt machen, wo mein ganzes Glück drin liegt. Und das wäre es, da sagt Josef, lange bevor die Gebote Gottes am Sinai verkündigt wurden, hat er ein Gefühl dafür, was ihn von Gott trennt. Dass es zu dieser Situation kam, war grässlich. Ein Bibelausleger sagt, daran sieht man, die Situation war so gefährlich. So hat Gott nur in die Versuchung hineingeführt. Dass Josef in diesem Augenblick schier hemmungslos verloren war, so wie unser Herr Jesus in die Versuchung geführt wurde, wo es ganz nur noch um den einen Punkt geht, Gott mehr lieben als alles andere. Wenn Sie mich fragen, wo liegt das Lebensglück, dann möchte ich Ihnen sagen, wir stehen nicht bloß in der Erniedrigung, sondern auch in der Versuchungssituation, wo die Stimme auf uns kommt und sagt, komm doch, und dann bietet sie uns das ganze Leben. Woran sind Christen eigentlich gescheitert, wo sie vom Glauben abgefallen sind? Nicht mal oft an einer klaren Gebotsübertretung. Kaum haben sie selber gemerkt. Ganz selten wird sich einer losgerissen haben, weil er sagte, ich will nicht mehr an Jesus glauben oder ich kann nicht mehr an Jesus glauben. Es war diese Versuchungssituation. Und dann habe ich nur noch ein Argument in meiner Hand. Jesus allein ist mir das Größte und er allein. Viele sagen, das kann ich doch vermischen. In diesen Augenblicken weiß ich, dass ich es nicht vermischen kann. Und dass es hier um eine Trennungen und eine Scheidung geht. Und es geht mitten durch unser Herz, durch unseren Willen, durch unser Gefühl hindurch. Und dann kann sich Josef nur noch losreißen. Er lässt sogar noch seinen Mantel zurück. Er kümmert sich nicht um Sitte und Anstand, nur um sein Leben zu retten. Ich kenne Christen, die zu klaren Entscheidungen in ihrem Leben gekommen sind und die sich von manchem bitter losgesagt haben, nur um ihr Leben zu retten. Steht in der Bibel nie da, dass man entsagungsvoll leben muss. Aber ein Josef weiß, wo seine Versuchung liegt. Und ein Josef kann sich nur noch so, wie er ist, losreißen. Und floh, nur um sein Leben zu retten. Wo das Glück meines Lebens liegt, in der Versuchungssituation, in einer ganz, ganz klaren Entscheidung. Wenn ich jetzt dran denke, wie viele Menschen hier heute in unserem Gottesdienst sitzen und wenn wir jetzt Gelegenheit hätten, das seelsorgerlich durchzureden, in den schweren Versuchungssituationen, in denen Sie stehen, darf ich nicht einmal die Unwahrheit gebrauchen. Ich würde manches in meinem Beruf lösen. Auf der anderen Seite nur, wie kann ich gegen Gott sündigen? Es geht um dein Leben. sind nur kleine Fragen, wo ich sage, kann ich nicht einmal für kurze Zeit meinem Glauben Abschied geben und nur hier einen kleinen Weg beschreiten, den ja so viele andere auch gegangen sind. Und es geht nicht. Wenn man sein Glück verliert, das allein in Gott liegt. Nun werden Sie natürlich denken, dass auch mein Thema heute so gestellt war, wie mein Glück liefert im Blick auf die ganze Versuchung der Frau Potiphar. Ich möchte es nur am Rand berühren. Das, was uns die Welt an Versuchungen aufbaut, ob das geschlechtlicher Art ist oder geldlicher Art oder an Schönheit, Reichtum, der reiche Mann, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt, das ist in den Augen der Welt Betrug. Das ist eine Lüge, die mich nicht erfüllt und die mir nichts gibt und die mich nicht satt macht. In der Versuchungssituation hilft nur der eine Blick hin zu dem Herrn, dem ich gehöre. Und dann losreißen und dann klare Schnitte tun. Lossagen, damit man sein Leben rettet. Ihm allein zu eigen. Das Wort hat Jesus gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. Das wäre eine Sache. Wenn die ganze Welt gewinnen würde. Der Mao hat sie nicht mal ganz gehabt und ein Brezhnev hat sie nicht und ein Carter hat sie nicht. Und Jesus sagt, wenn man die ganze Welt auf einen Satz hat, und man Schaden nimmt an seiner Seele, ist man der Betrogene. Ich wollte das allen jungen Menschen heute einschärfen, dass an kleinen Entscheidungen ihres täglichen Lebens die größte Entscheidung fällt, ob sie glücklich werden. Und ein Josef flieht lieber, als dass er sein Glück verliert. Noch einen letzten Punkt in der Feindschaft. Also in der Erniedrigung, in der Versuchung, in der Feindschaft. Nun schlagen ja die Gefühle dieser Frau um. Die Bibel kann uns das so meisterhaft schildern. Wer Bibel liest, der hat das beste Aufklärungsbuch gelesen. In dem Augenblick, wo diese Frau sich hier verlassen sieht, in dem Augenblick ist bei ihr alles erstarrt und bitter geworden. Und nun rächt sie sich. Es ist ja ihre einzige Rettung, sich zu rächen. Denn hier läuft ja der Zeuge davon, der einzige Zeuge, den es von dieser Begegnung gibt. Und darum muss sie jetzt vorgehen. Und dann nimmt sie diesen Mantel, den sie in der Hand hat, den sie ja ihm runtergerissen hat, und nimmt ihn und macht ihn zu einer Anklage gegen den Josef. Und sie ruft und sagt, da schaut her, da war der Herr. Ein Jude natürlich. Da kommt der Antisemitismus raus, der so alt ist, wie es eine Erwählung Israels gibt. Und dann ruft sie da, kommt, der war's. Gemeines Weib, wie sie auch noch vor den Sklaven andere Dinge ausspielt. Wer genau den biblischen Text beobachtet, man muss in der Bibel ganz genau hinsehen, der merkt, dass sie zuerst sagt, bei den Sklaven sagt sie, da, der da, den mein Mann euch zum Chef hingesetzt hat, da spielt sie das noch aus und sagt, das war so ein Herrenmensch, der hat ja da den Chefposten bei euch gehabt. Und da weckt sie die Instinkte der Untergebenen, nicht die da oben, nicht die da, einer von den Hochköpfen, nicht die, mit dem im weißen Hemd rumlaufen. Und da weiß sie, da kommt sie weiter bei denen. Und als ihr Mann kommt, sagt sie das nämlich nimmer, da sagt sie, du, weißt du, einer von denen ganz da drunten, einer von den Sklaven. Da spielt sie mit allen Gefühlen, die es gibt. Und sie fragen jetzt, wo liegt eigentlich das Lebensglück drin? Und ich muss es Ihnen an diesem Beispiel doch noch fertig zeigen, dass ein Christenleben, wenn es konsequent für den Herrn gelebt ist, immer ein Leben in der Feindschaft ist. Es ist jetzt schwierig für uns zu sagen, wo wir so viel Zuneigung in unserer freien Zeit heute bekommen, wo wir als Christen geschätzt und geliebt sind. Aber wenn dann Tage kommen der Verachtung, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie drauf gerüstet sind. Wir waren unserer Stuttgarter Zeitung sehr dankbar, dass sie gestern die Richtigstellung brachte. Ich habe am Freitagabend nicht mehr damit gerechnet, dass diese Verunglimpfung unserer Evangelisation korrigiert werden könnte. Es ging ums Letzte in diesem Streit. Wir wissen, dass wir in der Welt das nicht zu fordern haben, selbst wenn wir auf das Recht pochen können und die Wahrheit für uns haben. Es wird uns ein Mantel hingestreckt, wo gesagt wird, der Beweis ist doch da, dass ihr die seid, die die Welt zerstören. Und Josef kann ja nichts mehr sagen vor dem Beweismaterial, das erdrückend ist. Schon seinem Vater haben sie einen Mantel hingelegt, der mit Blut getränkt war. Und auch dieses Beweisstück war nicht echt. Und so manches Beweisstück, das im Lauf dieser Zeit hergezeigt wird, ist nicht echt. Und es gibt gar keine Möglichkeit der Rechtfertigung. Ich verstehe den Weg so, den Jesus uns führt, dass er uns in den Spuren führt, die er selber zum Kreuz ging, der nicht widerschallt, da er gescholten wird. Und es ist die Frage, ob wir überhaupt damit rechnen noch und ob wir Brüdern die Treue halten, auch wenn andere Schimpf und Schande über sie ausgießen. Josef geht seinen Weg ganz ruhig weiter. Was das bedeutet, er hat kein Solidaritätskomitee, das vor dem Gefängnis für ihn demonstriert. Er ist der Einsamste und der Verlassene, dort auch im Gefängnis. Warum hat es denn diesen Hass gegeben? Weil er Nein sagte. Und der ganze Hass, der Christen trifft, der kommt immer an dieser Stelle, wo sie Nein sagen. Wenn Sie das in Ihrem Kopf einmal durchtesten, ob das stimmt, was ich Ihnen hier predige, prüfen Sie es heute Nachmittag. Und dann erinnern Sie sich wieder, warum trifft denn Christen Schmach? Warum beschimpft man denn manche? Warum gibt es denn ein Schimpfwort Pietist? Warum denn? Weil Christen sagen, nein, ich kann hier nicht mehr mit, aus meinem Gewissen. Und dann bricht der Hass der Welt los. Christen um ihres Glaubens willen sagen, nein. Dann stehen sie draußen und die Welt lacht. Und sie rotten sich zusammen und sagen, da habt ihr's doch. Aber es ist ja wunderbar, dass Josef sein Glück hat. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Selbst die Segenskette reißt ab über dem Hause Potiphas. Aber daran hängt ja unser Glück nicht. Das Glück hängt allein an ihm. In dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und es wandert mit dem Josef an diesen finsteren Platz, in dieses dunkle Gefängnis hinein, wo die Ratten durch die Zellen huschen. Und dort ist nun der lebendige Gott eingekehrt. Es ist wie eine Verwandlung der Welt, was vorher eine düstere, schmuddelige Zelle war, ist plötzlich das Reich Gottes angebrochen. Der Herr war mit ihm. Dort gibt's Verständigung. Ich kann mir das vorstellen, wie die Gefangenen mit den Aufsehern verkehrt haben, wie die sich angebrüllt haben. Und Josef kommt und es gibt auf einmal menschliche Beziehungen. Es kommt zu Vertrauen, es kommt zur Achtung von Menschen voreinander. Denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Ich wünsche Ihnen das zum Abschluss, dass Sie das in Ihrem Leben entdecken. Ob Sie auf der Höhe einhergehen wie Josef im Hause Potiphas, auf der höchsten Stellung mit großer Ehre bekleidet, es ist eine Gabe Gottes, oder ob Sie durch die Tiefe gehen, das Glück hängt nicht letztlich auch in diesen Gaben, die der Herr uns gibt. Das Glück hängt allein in ihm. Wo ein Mensch ihn findet, hat er alles. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir für die vielen Gaben, die du auch in unser Leben hineingelegt hast. Wir sind ja mit so vielen Gütern beschenkt. Wir möchten dir heute Morgen dafür danken. Unser Leben, unsere Gesundheit, Essen und Trinken, unsere Familien, aus denen wir kommen, unsere Wohnungen, diese Zeit des Friedens, in der wir leben, das ist dein unverdientes Geschenk. Und wir haben das heute ganz neu begriffen, warum du uns das gibst. Herr, wir bitten dich aber, lass diese Dinge uns nicht zur Versuchung werden. Gib du uns immer diesen unbestechlichen Blick, dass wir dafür nicht die Glaubensbeziehung mit dir eintauschen. Erhalte du uns in der ganzen Einfalt, dass uns nichts lieber und größer wird als du ganz allein. Und dass es auch keine Trübung gibt zwischen dir und uns im Gehorsam, in der Treue und in der Nachfolge. Du kennst auch die unter uns, die gerade jetzt ganz stark angefochten sind. Und wir wissen, dass du Versuchungen zulässt. Aber du kannst auch stärken und festmachen. Das bitten wir, dass das auch mit unserem Glauben geschieht, dass wir Versuchungen durchschauen. Und erkennen, dass es leere Versprechungen sind, die uns nichts bieten können. Bewahre du auch deine Gemeinde in der ganzen Welt, in dieser Einfalt bei dir. auch unsere Kirche, auch unsere Gemeinde, dass wir nicht in der Zeit der offenen Türen die Welt gewinnen und unseren Auftrag verlieren. Herr, gib du uns immer wieder Warner und Mahner in unserer Mitte, die uns an das erinnern, was Not tut. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir nun um den Segen Gottes bitten, dann erinnern wir uns daran, was bei Josef alles in diesen Segen eingeschlossen war. Bis hinein in das Gelingen der Berufsarbeit, bis hin in menschliche Kontakte, die in einer ganz anderen Weise geschehen konnte, weil der Herr mit ihm war. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das will der Herr auf uns alle jetzt legen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.